ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Robert-Koch-Institut rechnet damit, dass in den kommenden Wochen die Sterberate infolge des Coronavirus auch in Deutschland ansteigen wird. Grund sei, dass es mittlerweile vermehrt Infizierte in Alten- und Pflegeheimen gebe. Deren Bewohner gelten als besonders gefährdet. Nach der heute veröffentlichten Statistik des RKI gibt es in Deutschland fast 62.000 gemeldete Infizierte. 583 Menschen sind verstorben, mehr als 16.000 wieder genesen.
Es ist die erste Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts seit 6 Tagen. Einen Durchbruch kann RKI-Präsident Wieler nicht verkünden. Die Zahl der Neuinfektionen ist weiter hoch, nach gut einer Woche mit umfassenden Kontaktbeschränkungen. Aber
mein Optimismus ist natürlich noch immer da und ich denke, er ist auch begründet. Wir werden uns die Zahlen anschauen. Lassen Sie uns warten, bis wir wirklich handfeste Zahlen haben. Und das wird, ich gehe davon aus, dass wir das bis Ostern sehen werden, wie der Trend ist.
Bis dahin gelte es, die Anti-Corona-Strategie fortzuführen. Das heißt, Behandlungskapazitäten erhöhen, alte und chronisch Kranke besonders schützen, Ausbreitung des Virus eindämmen. Dabei richtet sich der Blick auch nach Südkorea. Die Nutzung von Handydaten habe dort dazu beigetragen, die Zahl der Ansteckungen zu senken, so Wieler. In Deutschland arbeiten Forscher des Fraunhofer-Instituts an einer Corona-App. Das Ziel, über Standortdaten feststellen, wer sich in der Nähe von Corona-Infizierten aufgehalten hat, um dann gezielt zu testen. Der Datenschutzbeauftragte formuliert Grundbedingungen.
Es fängt tatsächlich von der Freiwilligkeit an, aber auch das Design, die Architektur dieser Lösung muss datenschutzfreundlich sein. Man kann zum Beispiel Daten lokal auf den Geräten halten, sodass für den Fall, dass gar keine Infektion vorliegt, auch nirgendwo zentral gespeichert wird.
Kritik an der Nutzung von Handydaten kam bislang vor allem von FDP, Linkspartei und Grünen, aber auch aus der SPD. Inzwischen signalisieren die SPD-Justizministerin und auch Vizekanzler Scholz Unterstützung für eine freiwillige Corona-App.
Wenn das wirklich so gelingt, wie es uns gegenwärtig signalisiert wird, dann wäre das ein großer Fortschritt. Wir würden dann modernste Technik im großen Stil einsetzen können und das möglicherweise mit einem Konsens von vielleicht fast 100% der Bürgerinnen und Bürger. Besser ginge es dann nicht.
Und der CDU-Gesundheitsminister will die Datennutzung sowieso.
Dass wir es machen müssen und dass wir es vor allem gut und effizient machen müssen, also jeden Kontakt nachverfolgen, wenn wir denn tatsächlich an anderer Stelle eben auch schrittweise in einen Alltag zurückkehren wollen. Das steht für mich außer Frage.
Der Corona-App könnte eine zentrale Rolle zukommen für die Lockerung der Beschränkungen. Voraussetzung wäre aber, dass die Bürger die App im großen Stil freiwillig nutzen.
In Wissenschaft und Politik hat eine Diskussion über Schutzmasken an Fahrt aufgenommen. Einerseits geht es um die Frage, wie mehr Spezialmasken beschafft werden können, um beispielsweise medizinisches Personal zu schützen. Andererseits wird debattiert, ob das Tragen einfacher Stoffmasken im öffentlichen Raum verpflichtend sein sollte. Diese Masken bieten dem Träger keinen Schutz vor einer Corona-Infektion. Sie können aber dazu beitragen, dass Kranke andere nicht anstecken.
Noch tragen Menschen sie hier freiwillig. Ab der kommenden Woche aber sollen Bürgerinnen und Bürger in Jena verpflichtet sein, in der Öffentlichkeit Masken zu tragen. Jede Maske sei besser als keine.
Ganz überwiegend ist es Zustimmung zu der Maßnahme. Man fühlt sich sicherer und wir haben parallel ja einen Aufruf gestartet, dass die Jenaerinnen und Jenaer selber auch Masken nähen.
Das geschieht derzeit schon vielerorts im Land. Von Hobbyschneiderinnen wie hier in Kassel oder Profis wie im Theater von Koblenz. Die Feuerwehr verteilt sie weiter. Fachleute sagen, sinnvoll seien diese Masken nur für Menschen, die möglicherweise an Corona erkrankt sind.
Natürlich ist das zunächst mal ein Schutz des Nächsten, des Anderen, nicht ein Selbstschutz. Man kann aber eben tatsächlich eventuell noch zusätzlich eine Sicherheit erzeugen, dadurch zusätzlich zu den anderen Maßnahmen, die nach wie vor einzuhalten sind, wo es immer geht, natürlich den Abstand einhalten, wo es immer geht, natürlich Händehygiene etc., das, was wir jetzt seit Wochen immer wieder predigen.
Drängendstes Problem sei derzeit, professionelle Masken produziert meist in China zu besorgen, wie sie in Krankenhäusern gebraucht werden. Am Wochenende kam zwar eine Lieferung in Frankfurt an, das reiche jedoch nicht.
Viele Krankenhäuser, die fahren hier schon auf Sicht, auf 1-2 Tagessicht. Die Vorräte gehen zu Ende.
Glück hat, wer eine Spende bekommt, wie die Stadt Frankfurt am Main. Die Deutsche Bank hatte von der letzten SARS-Krise noch Masken, die sie nun Feuerwehr und Polizei überlässt. Mehr Schutzausrüstung sollen nun kurzfristig heimische Unternehmen produzieren, so die Bundesregierung.
Wir werden das ermöglichen. Ich habe mit meinem Kollegen Spahn besprochen, dass die finanziellen Mittel, die Finanzzusagen, die erforderlich sind, damit Unternehmen jetzt gewissermaßen in das Risiko gehen, ihre Produktion umstellen und Dinge herstellen, die sie vielleicht nicht ewig herstellen werden, auch finanzieren.
Von einer Maskenpflicht in der Öffentlichkeit halten die meisten Politiker und Fachleute dagegen wenig. Selbst die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt Masken nur für Infizierte.
Die Corona-Pandemie hat massive Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt. Allein in den vergangenen beiden Wochen haben 470.000 Firmen Kurzarbeit beantragt. Bundesarbeitsminister Heil sagte, damit lasse sich aber noch nicht abschätzen, wie viele Menschen Kurzarbeitergeld bekämen. Die Bundesagentur für Arbeit rechnet damit, dass die Zahl der arbeitslos Gemeldeten im April um 150 bis 200.000 steigen wird.
Seit knapp zwei Wochen sind die 16 Filialen seines Reiseunternehmens geschlossen. Die Corona-Krise hat Ulrich Bastek hart getroffen. Bereits verkaufte Reisen mussten abgesagt werden. Nun fehlen ihm wichtige Einnahmen.
Wir wickeln jetzt praktisch die Stornierung der Reisen für Ostern und für Ende April ab. Aber ansonsten ruht komplett das Geschäft.
Den Großteil seiner 200 Mitarbeiter musste der Chef in Kurzarbeit schicken. Und wie er handeln immer mehr Firmen. Große Unternehmen wie zum Beispiel BMW, Lufthansa oder TUI melden für viele ihrer Beschäftigten Kurzarbeit an. In den letzten zweieinhalb Wochen gingen 470.000 Anträge bei der Bundesagentur für Arbeit ein.
Wie viele Menschen Kurzarbeitergeld in Anspruch nehmen werden, lässt sich heute nicht seriös abschätzen. Wir gehen davon aus, dass es allerdings deutlich mehr werden als in der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008-09. Zum Vergleich, die Höchstmarke lag damals im Mai 2009 bei 1,4 Millionen Menschen.
Doch der Arbeitsminister ist sicher, die steigenden Kosten für das Kurzarbeitergeld seien zu stemmen. Allein die Bundesagentur für Arbeit verfüge über Rücklagen von 26 Milliarden Euro. Bis zu 60% des Nettogehalts übernimmt die Bundesagentur für kinderlose Beschäftigte, wenn für sie Kurzarbeitergeld bewilligt wird. Beschäftigte mit Kindern erhalten bis zu 67%. Der Deutsche Gewerkschaftsbund fordert, dass künftig alle Arbeitgeber diese Beträge aufstocken müssten. Andernfalls könnten viele Beschäftigte Lohneinbußen während der Corona-Krise nicht mehr ausgleichen.
Sie haben laufende Kosten, zum Teil Kredite müssen bedient werden. Und wir wollen doch verhindern, dass diese Menschen nicht am Ende des Monats dann noch zusätzlich Grundsicherung beantragen müssen.
Widerspruch gibt es allerdings von den Arbeitgebern. Eine pauschale Aufstockung belastet die Unternehmen nur zusätzlich.
Derjenige Arbeitgeber, der mit dem Rücken an der Wand steht und selber überhaupt nichts mehr finanzieren kann, hat keine Möglichkeit dazu. Und das muss allen einfach klar sein.
Reiseunternehmer Bastek plant allerdings, das Kurzarbeitergeld seiner Beschäftigten aufzustocken. Belegschaft und Firmenleitung müssten jetzt zusammenstehen. Anders sei die Corona-Krise nicht zu meistern.
Im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen ist eine Studie zur Ausbreitung des Coronavirus gestartet worden. Forscher der Universität Bonn wollen in der Gemeinde Gangelt genau nachvollziehen, wie sich der Erreger verbreitet hat. Sie versuchen herauszufinden, was Infektionen begünstigt oder bremst und wann Schutzmaßnahmen gelockert werden können. In Heinsberg gab es nach einer Karnevalsveranstaltung den ersten großen Ausbruch von Corona-Infektionen in Deutschland.
Der Kreis Heinsberg ist von Corona besonders betroffen. Außerdem ist er gut zwei Wochen länger mit dem Ausbruch des Virus beschäftigt als der Rest von Deutschland. Die Hoffnung, ausgehend von hier könnte man der Politik Fakten liefern und eine Art Blaupause, wie man mit dem Virus besser umgehen könnte.
Wir sind nicht nur diejenigen, die dann lange im Fokus gestanden haben für die Frage, wo ist es denn besonders schlimm, sondern vielleicht stehen wir dann auch mal im Fokus bei der Frage, wo geht man besonders gut damit um und wo hat man besonders viel getan.
Immerhin, die Anzahl der Infizierten, die in Krankenhäuser gebracht werden, stagniert dort. Die getroffenen Maßnahmen, wie zum Beispiel eine schnelle Schließung von Kita und Schulen, waren offenbar erfolgreich. Von 1.000 repräsentativ ausgesuchten Bewohnern werden ab heute Speichel- und Blutproben genommen und an sie werden Fragebögen verteilt, zum Beispiel zu ihrem Alltagsverhalten. Die Studie wird im Ort Gangelt gemacht. Mitte Februar begann dort alles bei einer Karnevalssitzung.
Was ist dort was es sonst im normalen Leben nicht gibt, und können wir daraus Handlungsanweisungen ablesen, die vielleicht hilft, die Ausgangsbeschränkung ein wenig zu reduzieren.
Ziel der Studie soll es auch sein, die Dunkelziffer von Corona-Infizierten herauszufinden und Antworten auf Alltagsfragen zu liefern.
Darf ich jetzt mein Handy nicht mehr weitergeben? Welche Türklinken darf ich anfassen? Oder es kommen so Fragen, was muss ich alles jetzt desinfizieren? Was darf ich noch essen?
Die Ergebnisse der Studie sollen für ganz Deutschland relevant sein. Schon ab nächster Woche könnten sie vorliegen.
Italiens Ministerpräsident Conte hat im Streit über die sogenannten Eurobonds erneut um die Zustimmung Deutschlands geworben. Der ARD sagte er, davon könnten alle EU-Mitgliedstaaten profitieren. Sie bedeuteten nicht, dass Deutschland beim anstehenden Wiederaufbau Italiens auch nur einen Euro für italienische Schulden bezahlen müsse. Die Bundesregierung lehnt Eurobonds, eine Art gemeinschaftlicher Schulden, angesichts der hohen Risiken ab. Das gesamte Interview in einem ARD Extra im Anschluss an diese Tagesschau. In der Türkei ist die Zahl der Corona-Infizierten in den vergangenen Tagen sprunghaft angestiegen. Nach Angaben der türkischen Behörden sind es inzwischen mehr als 13.000. Mediziner im Land schätzen die tatsächliche Zahl noch deutlich höher, weil anfangs nicht umfangreich getestet wurde. Außerdem fordern sie mehr und klarere Informationen. Präsident Erdogan dagegen sieht sein Land gut aufgestellt im Kampf gegen das Virus.
Die Haupteinkaufsstraße İstiklal in der Millionenmetropole Istanbul. Sonst flanieren hier Tausende. Der türkische Staat hat Schulen, Restaurants, Moscheen und Teehäuser schließen lassen, aber keine Ausgangssperre verhängt. Nach mehreren Aufrufen der Regierung bleiben viele Menschen freiwillig zu Hause. Staatspräsident Erdogan lobt unterdessen das Gesundheitssystem der Türkei. Im Vergleich zu anderen Ländern ist unser Gesundheitssystem, also Personal, Medikamente, Ausstattung oder Intensivstationen, in sehr gutem Zustand. Gott sei Dank. Die Opposition widerspricht. Es gibt sehr viel Desinformation und keine klaren Aussagen. Während wir von Ärzten hören, Schutzmittel seien knapp geworden, erklärt der Gesundheitsminister, es gäbe gar keinen Mangel. Unterdessen fordert die türkische Ärztevereinigung mehr Transparenz. Der Staat veröffentliche nicht, in welchen Provinzen und Bezirken positiv getestet wurde. Außerdem gäbe es Zweifel an der Höhe der offiziellen Zahlen der mit Covid-19 infizierten Personen. Es ist klar, dass es eigentlich mehr Fälle gibt, weil anfangs nicht genug Tests durchgeführt wurden. Jetzt ist die Anzahl der Tests ein wenig gestiegen. Aufgrund der fehlenden Tests wurden Infizierte nicht als solche registriert, obwohl es Symptome gab. Noch gäbe es freie Intensivbetten in türkischen Krankenhäusern, so die Ärztevereinigung.
Doch der Verband befürchtet, dass Intensivstationen staatlicher Krankenhäuser in Kürze überfüllt sein könnten. Es müssten noch viel mehr Tests stattfinden, denn die Dunkelziffer sei hoch.
In der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga werden auch im April keine Spiele mehr stattfinden. Darauf haben sich die 36 Vereine der beiden Profiligen heute einstimmig geeinigt. Der Plan, ab Mai Spiele ohne Publikum im Stadion durchzuführen, wird damit wahrscheinlicher. Die Deutsche Fußballliga bereitet sich darauf vor, dass es möglicherweise noch bis Ende des Jahres sogenannte Geisterspiele geben wird.
Der deutsche Profifußball steht vor ungewissen Zeiten. Seit Mitte März rollt in den Stadien der ersten und zweiten Bundesliga kein Ball mehr. Heute haben sich alle 36 Vertreter der Profiklubs geeinigt, dass diese Maßnahme bis mindestens Ende April Bestand hat.
Die Clubs der beiden Bundesligen sind einstimmig der Empfehlung des Präsidiums gefolgt, dass der Spielbetrieb vorerst bis mindestens zum 30.04. weiter ausgesetzt bleibt. Und bis zum 5.04. sollte auch das Mannschaftstraining unterbleiben, um die Maßnahmen der Bundesregierung konsequent zu unterstützen.
Ab Mai will die Deutsche Fußballliga dann wieder mit sogenannten Geisterspielen vor leeren Rängen in den Spielbetrieb einsteigen. Bei einem möglichen Abbruch der Saison würde ein Verlust von geschätzten 750 Millionen Euro drohen. Ein Großteil davon Einnahmen aus TV-Geldern. Ein weiteres Problem, im Sommer laufen zahlreiche Verträge aus. Auch deshalb soll die Spielzeit spätestens am 30. Juni beendet sein.
Meinem persönlichen Empfinden nach wird die nächste Saison, die so abläuft, wie wir das in einem geregelten Miteinander eigentlich kannten aus den letzten 20 Jahren, wird vermutlich erst wieder die Saison 2021-22 sein.
Ob die jetzige Saison tatsächlich zu Ende gespielt werden kann, ist derzeit noch unklar.
Der Bundesvorstand der AfD hat den saarländischen Landesvorstand unter dem Vorsitzenden Dörr abgesetzt. Zur Begründung hieß es unter anderem, der Landesvorstand habe den Prozess der Mitgliederaufnahme manipuliert. Es seien Aufnahmeanträge nicht bearbeitet, bewusst erheblich verzögert oder Aufnahmen missbräuchlich vereitelt worden. Dörr bezeichnete die Vorwürfe gegenüber der Nachrichtenagentur dpa als an den Haaren herbeigezogen und kündigte rechtliche Schritte an. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 1. April.
Ein Keil des Atlantikhochs sorgt morgen vielerorts für Sonnenschein. In den Norden gelangt wolkenreiche Luft. Heute Nacht ist es überwiegend klar. Im Norden breiten sich aber Wolken aus, die in Küstennähe etwas Regen, weiter landeinwärts auch ein paar Flocken bringen. Im Lauf des Tages kommt die Bewölkung noch ein Stück weiter Richtung Mitte voran. Mitunter kann es etwas regnen. Im übrigen Land verläuft der Tag sonnig und trocken. Heute Nacht Tiefstwerte von plus 5 bis minus 11 Grad. Morgen in den östlichen Mittelgebirgen 6, am Kaiserstuhl 13 Grad. Am Donnerstag im Süden noch meist freundlich, sonst mehr Wolken als Sonne, aber nur mancherorts etwas Regen. Am Freitag unbeständig mit gelegentlichen Schauern, Samstag freundlich, trocken und spürbar milder.
Um 22.35 Uhr hat Karin Joska diese Tagesthemen für Sie. Der schwedische Weg ohne Verbote durch die Corona-Krise und Problem Homeschooling, wie sozial benachteiligte Jugendliche damit fertig werden.